Wie schon in der Mittwochsmail angekündigt, wollen wir heute über die Jahreslosung nachdenken, die Jahreslosung von 2022. Wir finden sie in Johannes 6, 37. Und dort heißt es, genau auch wie auf den kleinen Taschenkalendern, die ihr auf eurem Platz findet: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Was sich hinter dieser Jahreslosung verbirgt und wie Jesus dazu kommt, diese zuversichtlichen Worte zu sagen, wollen wir uns heute anhand von einer Erzählung anschauen. Sie baut auf Johannes 6 auf, woraus Betty uns gerade einen Teil vorgelesen hat. Und diese Erzählung, die soll uns helfen, diese Jahreslosung besser zu verstehen, die Worte des Sprechers der Jahreslosung besser einordnen zu können. Doch bevor ich diese Erzählung beginne, möchte ich uns eine Frage stellen und wir wollen uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, in der Stille darüber nachzudenken. Und diese Frage kam in unserem Kinderlied schon vor, nämlich: Hey, hey, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Denkt einen Moment mal über diese Frage nach. Wir begeben uns nun nach Jerusalem. Vor vielen Jahren lebte ein junger Mann in Jerusalem. Sein Leben war nicht wirklich von Abenteuer und Besonderheiten geprägt. Vielmehr kümmerte er sich Tag ein, Tag aus um seine kranke Mutter. Doch das, was ihm an einem warmen Sommertag widerfahren sollte, würde sein Leben für immer verändern. Denn eines Tages kam es zu einer sehr ungewöhnlichen Begegnung. Ein Mann kam in die Stadt. Auf den ersten Blick war nichts Ungewöhnliches an ihm. Er war gekleidet, wie man eben als circa 30-jähriger Mann zu dieser Zeit gekleidet ist. Doch das, was er tat, war alles andere als normal und gewohnt für den jungen Jerusalemer Bewohner. Denn die Worte, die dieser Besucher sprach, waren so anders als das, was er bisher in Jerusalem gehört hatte. Und mehr noch, das, was er tat, war nicht von dieser Welt. Er ging zu den Kranken in der Stadt und heilte sie. Es war unerklärlich und trotzdem wahr. Heilung von Krankheit. Wie sehr hatte sich das der junge Mann aus Jerusalem gewünscht. Nicht für sich selbst, sondern für seine kranke Mutter. Er würde alles für sie tun. Alles? Auch zu diesem mysteriösen Mann gehen. Warum nicht? Was hatte er schon zu verlieren? Und andere Kranke berichteten von der Heilung durch diesen Mann. Warum sollte es also auch nicht bei seiner Mutter funktionieren? Vorsichtig und etwas unsicher ging er mit seiner Mutter auf den merkwürdigen Fremden zu. Etwas war seltsam. Trotz des gewöhnlichen Aussehens fühlte man sich in seiner Nähe irgendwie geborgen, angenommen, willkommen. Und dieses Angenommensein konnte der junge Mann aus Jerusalem nun mit seinen eigenen Augen sehen. Der Fremde wandte sich der kranken Mutter zu und heilte sie. Sprachlos, verwundert, glücklich. Die Gefühlslage des jungen Mannes war kaum zu beschreiben. Und während er noch überlegte, wie er dem Fremden nun danken sollte, begann der Besucher zu ihnen und den anderen zu reden. Danke. Die Zeit in seiner Nähe verging wie im Fluge. Was allerdings nicht verging, war der Hunger, welcher schon bald bei den Zuhörern einsetzte. Das blieb von dem Fremden nicht unbemerkt und so geschah das nächste unfassbare Wunder. Ein Junge mit 5 Broten und 2 Fischen trat vor ihn. Der Mann sprach ein Dankesgebet und ließ die, zugegeben sehr dürftige Menge an Nahrungsmittel unter der großen Volksmenge verteilen. Wie durch ein Wunder wurde jeder satt. Und mehr noch, es waren sogar 12 Körbe übrig. Noch immer wie erstarrt von den Erlebnissen des Tages machten sich der junge Mann und seine gesunde Mutter wieder auf den Weg nach Hause. An Schlafen war allerdings noch nicht zu denken, denn die Gedanken an diese Wunder ließen ihm keine Ruhe. Wie hat er das nur gemacht? Was kann er noch alles? Und überhaupt, warum fühle ich mich so wohl in seiner Nähe? Ich kannte diesen Mann doch gar nicht. Und so beschloss er, am nächsten Tag erneut zu diesem Fremden zu gehen, um zu sehen, wozu er noch alles in der Lage war. Was der junge Mann nicht ahnte, war, dass bereits in dieser Nacht wieder etwas geschehen sollte, was aus menschlichem Ermessen nicht zu erklären war. Denn während der junge Mann schlief, gerieten die Anhänger des Fremden auf dem See in ein heftiges Unwetter. Von Todesangst gepackt rangen sie dort um ihr Leben, doch auch in dieser Situation zeigte sich das übermenschliche Wesen des wundersamen Mannes. Denn er setzte seinen Fuß auf den See und lief auf dem Wasser zum Boot der Anhänger, um sie in ihrer Todesangst nicht untergehen zu lassen. Am nächsten Morgen wachte der junge Mann aus Jerusalem auf und ging in die Stadt, um den Fremden zu treffen, doch dieser war nirgends zu finden. Andere, die ebenfalls wundersame Dinge erlebt hatten, waren auch auf der Suche nach ihm, doch keiner konnte ihn finden. Sollte man wieder nach Hause gehen, es dabei belassen? Keineswegs. Keiner der Bewohner konnte wieder zurückgehen. Zu groß war das Interesse, ja fast schon die Sehnsucht nach diesem fremden Mann. Und so machte sich der junge Mann aus Jerusalem mit den anderen Bewohnern auf den Weg, um den Fremden zu suchen. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Diese Frage kreiste durch die Köpfe, und während der junge Mann noch versuchte, irgendeine Antwort auf diese Frage zu finden, konnte er von Weitem den Fremden sehen. Und als er bei ihm ankam, wollte er ihm für das Wunder danken und ihm sagen, dass ihm die Wunder keine Ruhe gelassen haben und er ihn deshalb gesucht hat. Doch stattdessen entgegnet ihm der Fremde: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Das, was der Fremde da sagte, machte den jungen Mann aus Jerusalem sehr nachdenklich. Obwohl er kein Wort mit dem Fremden gewechselt hatte, fühlte sich der junge Mann von ihm durchschaut. Ihm schien, als wüsste er alles über ihn. Der Fremde war plötzlich gar nicht mehr so fremd, nicht weil er sich vorgestellt hatte, sondern weil er so tief in das Herz des jungen Mannes blicken konnte, wie es noch nie ein anderer getan hat. Dort hatte er schließlich unter anderem gesehen, dass es die Sache mit dem Brot, die Speise, dieses ganz menschliche Grundbedürfnis war, welches der Fremde so wunderbar gestillt hatte und was den jungen Mann aus Jerusalem nun zu dem Fremden trieb. Doch was sagte der noch? Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben? Der junge Mann fühlte sich umso mehr ertappt. Wie oft haben sein Leben schon Dinge geprägt, angetrieben, beeinflusst, gelähmt, die doch eigentlich vergänglich sind? Gleichzeitig merkte er, wie sich ein tiefer Frieden in ihm breit machte, denn der Fremde hatte ihn doch dazu ermutigt, die Mühen und Lasten seines Lebens bei ihm abzulegen. Das würde für den jungen Mann zuerst bedeuten, dass er Kontrolle abgeben muss. Dieser Gedanke machte ihn zuerst etwas unsicher, doch dann erinnerte er sich an das, was stattdessen auf ihn wartet. Speise, die da bleibt bis zum ewigen Leben. Wirklich? Dieser Fremde hat etwas, was ihm inneren Frieden und Ruhe für sein ganzes Leben geben kann. Und sogar Frieden über den Tod hinaus? Der junge Mann konnte nicht anders, als diese Worte des Fremden mit Gott in Verbindung zu bringen. Denn etwas derart Lebensveränderndes konnte nur Gott geben. Das Interesse an dieser Gabe Gottes begann in ihm zu wachsen und der Wunsch, diese Speise zu bekommen, wurde immer größer. Er musste unbedingt herausfinden, was er dafür tun muss. Und so fragte er den Fremden, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Der junge Mann erwartete nun eine lange Liste an Anforderungen, doch erstaunlicherweise nannte der Fremde nur einen einzigen Satz. Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Plötzlich war es still, denn die Menge erwartete weitere Anforderungen, doch der Glaube an den, den Gott gesandt hat, blieb das Einzige. Der junge Mann konnte seine Gedanken, die nun in seinem Kopf kreisen, kaum fassen. Nur Glauben für etwas, was Leben und Tod auf den Kopf stellt? Wie kann dieser Mensch so etwas sagen? Und überhaupt, das, was er da sagt, klingt wieder so göttlich. So, als wolle er uns dazu auffordern, an ihn zu glauben. Aber dazu haben auch schon andere aufgefordert. So einfach lasse ich mich nicht beeinflussen. Doch was, wenn er tatsächlich dieser Messias ist, von dem er schon so oft gehört hatte? In seiner Unsicherheit stellte er dem Fremden eine Frage. Wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, wo bleibt dieser Beweis dafür? Wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Er erinnerte sich an das, was über das Volk Israel in der Wüste geschrieben steht und dass man Mose auch vorerst erst nur Vertrauen schenkte, als das Manna auf wundersame Weise das Volk ernährte. Doch der Fremde antwortete auf diese Worte und Gedanken mit: Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Wieder dreht sich alles um Gott, dachte sich der junge Mann. Egal, was dieser Fremde sagt und tut, es bezieht sich auf Gott. Seltsam, dachte er sich. Die, die bisher meinten, der Messias zu sein, taten dies, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Doch dieser Fremde hier stellt den Gott Israels in den Mittelpunkt. Es geht ihm gar nicht um sich, sondern um den, der ihn gesandt hat. Plötzlich verwandelte sich seine Unsicherheit in Zuversicht, sein Abwarten in Tatendrang. Der Gedanke daran, sich keine Sorgen machen zu müssen, Frieden zu finden und alle Zeit versorgt zu sein, bewegte ihn dazu, den Fremden aufzufordern: Herr, gib uns immer von diesem Mut. Doch anstatt etwas überreicht zu bekommen, hörte er die Worte des Fremden, der zu ihm sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Der junge Mann wusste mittlerweile, dass mit Hungern und Durst haben nicht gemeint war, dass man nie mehr Nahrung zu sich nehmen müsste. Vielmehr verstand er nun, der Glaube daran, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist, ist das, was ich wirklich zum Leben brauche. Ich kann noch so viel zu mir nehmen, konsumieren, besorgen, erledigen, überlegen und grübeln. Das Einzige, was mir wirklich Frieden und Sicherheit geben kann, ist der Glaube an Jesus Christus. Und als der junge Mann noch überlegte, wie dieser Glaube nun funktioniert, was er tun muss, um richtig zu glauben, um angenommen zu sein, sah er, wie Jesus auf ihn zukam, seine Arme ausbreitete, ihm tief in die Augen schaute und mit liebevoller Stimme sagte: Du musst einfach nur zu mir kommen. Denn wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer ist Jesus? Ich muss zugeben, diese Frage könnte man auf ganz unterschiedliche Art und Weise beantworten. Und ich kann in dieser Predigt nicht alle Antworten auf diese Frage geben, aber ich möchte auf drei Eigenschaften eingehen, die sich durch unseren Bibeltext durchgezogen haben. Und auch wenn in Johannes 6 nicht wortwörtlich von diesem jungen Mann aus Jerusalem berichtet wird, so haben wir hoffentlich trotzdem einen gewissen Einblick darin bekommen, wie es denen ergangen sein muss, die sich diese Frage gestellt haben. Wer ist Jesus? Und so beantwortet Jesus ihnen diese Frage Stück für Stück, indem er sich von ganz unterschiedlichen Seiten zeigt. Da ist zum einen Jesus erstmal in einer gewissen Weise ein Fremder. Viele wussten nicht von Anfang an, dass Jesus der Messias ist. Jesus hat es auch bewusst nicht direkt zu Beginn seines Wirkens gesagt, um eben diesen Glauben der Menschen zu stärken und zu fördern. Und so ist er immer zuerst einmal ein Stück weit ein Fremder für die Menschen. Das hat er selber auch in Matthäus 25, 35 gesagt mit den Worten, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Jesus stellt sich immer wieder als Fremder dar und merkt auch nicht immer, dass er wahr und ernst genommen wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss gestehen, dass Fremdsein bei mir erstmal eine gewisse Distanz auslöst. Wenn mir jemand unbekannt ist, wenn ich auf jemanden treffe, der mir fremd ist, dann ist da immer eine gewisse Skepsis dabei. Und die sehen wir in unserem Bibeltext auch immer wieder. Selbst als Jesus schon einige Dinge zur Volksmenge gesagt hat, kommt dieses Fremdsein immer wieder zum Ausdruck. Doch interessant ist, was mit dieser Fremde in unserem Text passiert. Es entfremdet die Zuhörer nicht mehr und mehr von Jesus, sondern es bewirkt eher das Gegenteil, nämlich, dass sie weiter Fragen stellen, Interesse zeigen. Es kommt zu einem Gespräch, zu einem Austausch mit diesem Fremden. Dass Jesus ein Fremder ist, lässt bei ihnen Neugier wachsen. Die Neugier, ihn kennenlernen zu wollen, anstatt die Skepsis und die Distanz. Und damit sind wir auch ziemlich schnell bei uns angekommen. Ich muss sagen, dass mir Jesus auch immer mal wieder als Fremder begegnet. Fremd in dem Sinne, dass mir etwas über ihn nicht bewusst war, nicht geläufig, einfach neu. Und ja, auch wenn man Theologie studiert hat, wird Jesus immer wieder Neues von sich zeigen. Wenn ich denke, ich habe verstanden, wie Jesus tickt, wie Jesus ist, wer er ist und wie er handelt, wie seine Wesenszüge sind, dann kommen dann doch wieder andere Gedanken über ihn, Bibelverse, Worte, die mir neu sind, neue Facetten, neue Punkte. Und ich denke, das ist völlig normal, denn wir glauben an einen Gott, den wir nie vollständig durchschauen und verstehen können. Das heißt aber auch, dass man immer wieder vor der Entscheidung steht, lasse ich mich entfremden, wenn ich Dinge von Jesus nicht verstehe? Also distanziere ich mich oder sehe ich mein Nichtwissen als Chance und Möglichkeit, als Antrieb, Jesus besser verstehen und kennenlernen zu wollen? Ich würde es gern immer als Antrieb sehen. Häufig verunsichern mich aber Dinge, die mir über Jesus noch nicht geläufig sind, die ich erstmal für mich durchdenken muss, verstehen muss. Und deshalb möchte ich mich und uns heute nochmal daran erinnern, dass uns Dinge, die uns an Jesus neu vorkommen, nicht automatisch entfremden müssen, sondern auch dazu antreiben können, tiefer in Gottes Wort forschen zu wollen und mit Gott gemeinsam danach zu suchen, wer und wie sein Sohn wirklich ist. Ja, manche Dinge, die uns über Jesus gesagt werden, sind uns auch deshalb fremd, weil sie schlicht und einfach nicht stimmen. Vor einiger Zeit habe ich gehört, dass verschiedene Gelehrte sich darauf geeinigt haben, dass Jesus eben nicht mehr der einzige Weg zu Gott ist, sondern ein Weg von vielen. Das kam mir sehr fremd vor, muss ich gestehen, Und das hatte einen ganz einfachen Grund, nämlich den, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Aber selbst das kann motivieren, die Nähe zu Jesus in seinem Wort zu suchen, um die Wahrheit rund um Jesus besser verstehen zu wollen. Wichtig dabei ist, sich täglich zu entscheiden, an Jesus und an seinem Wort dran zu bleiben und an ihn glauben zu wollen. Wer ist Jesus? Er wurde uns in unserem Text auch als anziehend dargestellt. Ja, er war für viele vorerst ein Fremder und dennoch waren Menschenmassen so von ihm angetan, dass sie die mindestens 18 Kilometer auf sich nehmen, um Jesus zu suchen, ohne zu wissen, ob sie in die richtige Richtung laufen. Ich weiß nicht, ob mich ein Fremder so begeistern könnte, dass ich von hier bis nach Windeck laufe, um ihn eventuell dort zu finden. Aber Jesus war es wohl anziehend und das ist ein unglaublich wichtiges Merkmal seines Wesens, denn anziehend ist man nur dann, wenn man selbst auch etwas dafür tut. Jemand, der kein Interesse daran hat, für andere anziehend zu sein, der drückt damit auch aus, dass er kein Interesse an anderen hat. Jemand, der kein Interesse daran hat, sich für andere zu interessieren, der wird auch wenig anziehend sein. Doch Jesus zeigt Interesse, sogar an denen man häufig kein Interesse hatte, nämlich den Armen und den Kranken. Er geht zu den Ausgestoßenen und gibt ihnen unendlich große Liebe weiter. Und diese Art behält er sich bei. Egal wie anziehend oder wenig anziehend sein Gegenüber ist. Ich muss gestehen, mit so mancher Begegnung, die Jesus auf der Erde hatte, hätte ich so meine Probleme gehabt. Doch egal wie aussätzig zum Beispiel die Menschen auch waren, Jesus ist auf sie eingegangen. Egal wie die Menschen auch waren, die Jesus angezogen hat, er hat sie nicht abgestoßen. Er ist ihnen treu geblieben und ist ihnen in Liebe begegnet. Und warum? Weil er ein Menschenkenner ist. Jesus war und ist ein Menschenkenner, weil er das Leben als Mensch kennt. Das hat nun zwei Seiten. Wir können darüber sehr dankbar sein, dass Jesus ein Menschenkenner ist, denn das heißt, dass wir nicht an ein menschenfremdes Wesen glauben, sondern an einen Gott, der selbst Mensch wurde. Andererseits bedeutet diese Menschenkenntnis von Jesus aber auch, dass er alles, wirklich alles von uns kennt und weiß. Er durchschaut uns. Im Text und durchschaute er diejenigen, die ihm nachgelaufen sind und hält ihnen vor Augen, ihr seid mir nur gefolgt, weil ihr so begeistert wart von dem, was ich da Wunderbares tun konnte. Auch wenn uns das erstmal unangenehm sein kann, können wir trotzdem dankbar sein, dass er uns voll und ganz kennt. Denn nur so kann er unserem Leben auch wirklich auf den Grund gehen, unser Leben von Grund auf verändern. Nur wer unsere tiefsten Sorgen und Ängste kennt, kann sie uns auch nehmen. Weil er unsere Zweifel kennt, kann er dafür sorgen, dass wir nicht nur dann an ihn glauben, wenn uns Wunder begegnen, sondern auch dann, wenn wir scheinbar sein Wirken nicht sehen. Und so sind wir schließlich bei Johannes 6, Vers 37 angekommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus wird uns immer ein Stück fremd sein, weil er Gott ist. Doch dass das nicht automatisch dazu führt, dass wir uns entfremden, liegt an seinen offenen Armen. Egal wie fremd uns manchmal Jesus vorkommt, in seinem Wesen, in seinem Handeln, in seinem Wort, seine Arme bleiben offen. Und selbst wenn wir uns von ihm entfremden, bleiben seine Arme offen. Er schließt sie erst dann, wenn wir uns in seinen liebenden Armen befinden. Manchmal geht es Jesus bestimmt so wie mir mit Linus ab und zu. Wenn er von mir weiter weg steht und jetzt, wo er laufen kann, kommt er dann schnell auf mich zu, dann mache ich meine Arme auf und warte, dass er eben zu mir kommt. Und dann läuft er los. Wenn dann allerdings in dem Moment Betty um die Ecke kommt, ändert er kurz vor meinen Armen die Richtung und läuft zu Betty. Ich nehme dann eben meine Arme wieder zurück. Bei Gott ist das aber anders. So oft wie wir auch unsere Richtung ändern, vielleicht auch kurz vor der Begegnung mit Gott, seine Arme bleiben weiter offen und warten auf uns. Dabei lohnt es sich, sich von Jesus anziehen zu lassen. Wenn Jesus sagt, dass er niemanden abweist, dann heißt das automatisch, dass es sich lohnt, zu ihm zu kommen, in seiner Nähe zu sein. Dabei muss ich mich selber immer wieder daran erinnern, der Anziehungskraft von Jesus auch nachzugeben und in seine Arme kommen zu wollen. Zu oft merke ich, wie er zieht, mit offenen Armen dasteht, mich an sein Wort, an das Gebet, an die Zeit mit ihm erinnert, ich dann aber vor seinen offenen Armen doch wieder kehrt mache. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Darin steckt auch, dass man kommen muss. Und zu diesem Kommen möchte ich uns ermutigen, denn weil Jesus ein Menschenkenner ist, bleibt die Jahreslosung nicht einfach nur ein schön klingender Satz, sondern sie ermutigt uns dazu, wieder zu Jesus zu kommen und zu merken, wie willkommen wir doch bei ihm sind. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Wir wollen in einer Gebetsgemeinschaft vor Gott kommen, zu Jesus beten. Und ich möchte diese Zeit beginnen und dann auch wieder abschließen. Lasst uns in die Arme unseres Herrn kommen. Ich danke dir, Herr, dass du uns durch die Jahreslosung jedes Jahr ein Wort gibst, was uns in besonderer Weise durch das Jahr führen und begleiten kann. Und ich danke dir, Herr, dass wir für dieses Jahr ein Wort vor Augen haben, was unser Leben rettet. Nur weil du bereit bist, uns anzunehmen, nur weil wir zu dir kommen dürfen, haben wir überhaupt die Chance, ein Leben zu führen, was irgendwo Sinn ergibt. Danke, dass du mit deinen offenen Armen vor uns stehst und dass wir bei dir geborgen sein dürfen. Herr, und ich danke dir, dass wir wissen können, dass du uns annimmst, dass du uns hörst, auch all die Dinge und die Anliegen, die wir nun vor dich bringen wollen. Und so will ich dir Danke sagen, Herr, dass du unsere Anliegen kennst und uns in deine Arme nimmst. Danke, dass wir vor dich treten dürfen, um uns ja wirklich so dir hinzugeben, wie wir sind. Herr, du bist ein großer Gott, du hast uns wunderbar gemacht, du hast diese Welt wunderbar gemacht, Herr, trotz alledem, was uns begegnet. Du bist Gott und du führst uns und du trägst uns. Dafür danke ich dir. Dir sei Lob und Ehre. Und so wollen wir diese Gebetsgemeinschaft mit dem Gebet abschließen, das du deinen Jüngern und auch uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns Gottes Segen zusprechen. Herr, wer zu dir kommt, den wirst du nicht abweisen. Und das gilt uns nicht nur an diesem Sonntag, sondern für die kommende Woche, für unser ganzes Leben. Und dafür danke ich dir. Danke, dass wir vertrauen dürfen, dass du mit uns gehst, dass du uns begleitest, dass wir dich auch in der kommenden Woche loben und ehren dürfen für das, was du tust. Und so segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Der Vater, der voller Liebe, Gnade, Geduld und Frieden ist. Der Sohn, der mit offenen Armen auf uns wartet. Und der Heilige Geist, der uns helfen möge, bei Gott Ruhe zu finden und auch anderen von diesem Frieden zu erzählen. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.